Freaks. 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 Freaks.
Freak Radio. Guten Tag, ich begrüße Sie bei Freak Radio. Wir reden heute über Lernen ein Leben lang, was uns ja alle betrifft. Und ich habe drei Leiterinnen von Weiterbildungseinrichtungen, beziehungsweise zwei Leiterinnen von Weiterbildungseinrichtungen und eine Behindertenbeauftragte an einer österreichischen Universität als Gästinnen. Nämlich Frau Barbara Vielnascher, sie ist Leiterin von SEBUS. SEBUS ist ein Institut für Menschen mit Sehbehinderungen. Monika Heider ist die Leiterin von Equalizent, ein Institut für Menschen mit Gehörbehinderungen.
Für Gehörlose und für Menschen mit Hörbehinderung oder schwerhörige Menschen.
Und Frau Marlene Fuhrmann-Ehn, Sie sind Behindertenbeauftragte an der TU Wien und leiten unter anderem ein Projekt oder sind...
Ich bin die stellvertretende Leiterin dieses Projekts.
Von GESTU, das heißt...
Gehörlos erfolgreich studieren an der TU Wien, das ist das Kürzel.
Also wir haben jetzt zwei große Themenbereiche. Einerseits Menschen, die nicht an einer Universität sich weiterbilden wollen, nämlich eigentlich hauptsächlich Ausbildungen, die auf einen Beruf zielen, und dann auf der anderen Seite hauptsächlich junge Menschen wahrscheinlich, die an der Universität studieren wollen und auf bestimmte Barrieren stoßen, und da helfen Sie ihnen weiter, um die Barrieren zu verringern.
Ja, kann man so sagen.
Gehen wir zuerst einmal zu den beiden Einrichtungen, SEBUS und Equalizent. Mhm. Was bieten Sie denn konkret an für Menschen, die zu Ihnen kommen?
Ja, zu SEBUS kommen Menschen, die berufstätig sind oder arbeitslos, im Alter von 15 bis zum Ende des erwerbsfähigen Alters. Und können bei uns von einem Workshop bis zu einer Berufsausbildung ihren Interessen entsprechend verschiedenste Aus- und Weiterbildungen absolvieren. Großer Schwerpunkt ist natürlich im Bereich EDV, weil das blinden und sehbehinderten Personen einfach viel mehr Selbstständigkeit ermöglicht durch die technischen Möglichkeiten, die halt mittlerweile gegeben sind. Des Weiteren gibt es Ausbildungen im Bereich Sprache, Wirtschaft, Büro natürlich immer noch, so wie auch der relativ traditionelle Blinden- und Sehbehindertenberuf Massage. Mittlerweile aber auch auf neuem Niveau die Ausbildung zum medizinischen Masseur oder zur medizinischen Masseurin. Und seit heuer haben wir uns nach vor gewagt, einen mutigen Schritt in eine neue technische Ausbildung. Das ist die Ausbildung zum Fahrradmonteur oder zur Fahrradtechnikerin.
Wie sind Sie auf diesen Weg gekommen? Gibt es ein Vorbild oder ist das aus innen heraus entstanden?
Es ist eigentlich eine lange Geschichte. Es wurde ja schon öfter versucht. Es gab ein Modell in den Niederlanden dazu. Es war sehr, sehr schwierig, das nach Österreich zu bringen. Vor allem, weil es an den Vorurteilen einfach zumeist gescheitert ist. Wie soll jemand, der nicht gut sieht, ein Fahrrad reparieren? Wenn man da die Menschen dazu befragt, die allermeisten werden sagen, ja bitte, aber meines nicht.
Frau Heider, welche Kurse, Ausbildungen, Weiterbildungen bieten Sie an?
Ja, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen das Pendant zu SEBUS. Equalizent ist ein Qualifikationszentrum und ein Schulungszentrum für gehörlose, schwerhörige, Gebärdensprache und an Diversity Management interessierte Menschen. Einerseits bieten wir halt auch so Schulungen berufsbegleitend an, so etwas wie eine Volkshochschule am Abend. Da kann man vom Staplerschein bis zum Wirtschaftsführerschein, auch den ECDL, also alles, was so für den Beruf gebraucht wird, auch verschiedene Gebärdensprachen, ja, zum Beispiel American Sign Language für eine Reise oder International Sign Language, solche Dinge bieten wir auch an. Dann kann man bei uns als Hörende oder Hörender Gebärdensprache lernen, entweder sehr intensiv in einem 10-Monate-Lehrgang, wo man dann recht gut so bis zum europäischen Sprachniveau Level C2 kommen kann. Das ist dann nämlich auch sehr intensiv, heißt 25 bis 30 Wochenstunden. Oder jetzt neu auch berufsbegleitend für Lehrlingsausbilder. Das heißt, dort, wo Gehörlose in einer Lehre sind, sodass auch die Lehrlingsausbilder selber auch Gebärdensprache lernen können, um so eine adäquate Kommunikation zu ermöglichen. Oder eben, man kann ganz normal Semester weise Gebärdensprache lernen, das wäre sozusagen für die Hörenden, die an Gebärdensprache interessiert sind. Und für Gehörlose bieten wir neben den Abendschulungen auch Berufsorientierungs-, Weiterbildungs- und Vorbereitungslehrgänge an. So ein Berufsorientierungslehrgang richtet sich meistens an Jugendliche nach der Schule oder die schon ein paar Erfahrungen gemacht haben oder Lehrlingsabbrecher. Es kommen auch sehr viele, die eine Lehre begonnen haben, wieder zu uns zurück, weil es mit der Kommunikation oder aus verschiedenen anderen Möglichkeiten nicht geklappt hat. Und mit denen machen wir erst einmal all das oder haben die Möglichkeit, all das zu tun, was man nicht mehr in einem Schulungszentrum vermutet, nämlich wir machen Gruppendynamik, wir machen Trommeln miteinander, wir machen Workshops miteinander, um einfach wieder Selbstvertrauen aufzubauen und vor allem sie kommunikationsfähig zu machen. Weil viele Gehörlose, die zu uns kommen nach der Schule, haben nicht Gebärdensprache gelernt, sind lautsprachlich orientiert unterrichtet worden, haben Lippen ablesen müssen. Sie wissen vielleicht 30% des Inhaltes kann eigentlich nur erfasst werden durch Lippenlesen. 70% muss kompensiert werden. Das heißt, dadurch, dass Gebärdensprache nicht standardisiert im Unterricht verwendet wird, auch da kein Unterrichtsfach Gebärdensprache gibt, kommen Jugendliche nach der Schule oft relativ sprachlos zu uns. Ja. Deswegen haben wir die Möglichkeit, so einen Lehrgang zu machen, wo wir sagen, okay, wir bringen sie mal zur Sprache, wir bringen sie mal zur Gebärdensprache, also eine Sprache, wo sie schnell etwas aufnehmen, wahrnehmen und Wissen erwerben können. Und danach fangen wir eigentlich erst mit der wahren Orientierungsphase an. Ja? Welche beruflichen Stärken und Schwächen gibt es? Wo will man sich denn hin orientieren?
Das heißt, die 6-, 7-, 8-, 9-Jährigen lernen keine Gebärdensprache, wo man die Sprache am leichtesten lernt eigentlich.
Genau.
Und kommen dann erst mit 15, 16 zu Ihnen oder noch später?
Genau, sie kommen eigentlich mit 15, 16 und noch später zu uns und sind sprachlos zu dem Zeitalter, ein Großteil der Menschen, die zu uns kommen. Ja, es ist nach wie vor so, Gebärdensprache ist zwar jetzt als Sprache anerkannt, aber im Unterricht wird noch sehr wenig verwendet. Mittlerweile können an die 30% der Lehrpersonen in der Gehörlosenschule Gebärdensprache. Das heißt, 70% der Lehrerinnen können das nicht, weil der Unterricht noch oral und lautsprachlich orientiert ist. Das hat eine lange pädagogische Geschichte. Also es gibt gar nicht genügend Lehrpersonen, die in Gebärdensprache unterrichten können. Wenn sie nicht in der Spezialschule sind, sondern in ein Einzel integriert, dann ist es meistens auch eine Form, wo sie eher oral unterrichtet werden. Und in anderen Integrationsklassen ist es sehr, sehr, sehr selten, dass es bilingual ist. Also ich glaube, so viel ich weiß, gibt es in ganz Österreich derzeit an die 5 bilinguale Volksschulklassen. Also wenn man sich das ausrechnet, also 5-mal gibt es die Möglichkeit hier bei uns in Österreich, was im skandinavischen Sprachraum eigentlich gang und gäbe ist. Also ein Vorteil ja für alle Kinder, gemeinsam beschult zu werden und in der Sprache, die jedes Kind braucht. Und noch dazu ist das auch ein Vorteil wäre es ein Vorteil für die Hörenden genauso, weil mit der Gebärdensprache ja auch die rechte und die linke Gehirnhälfte miteinander verknüpft wird und somit eigentlich das ganze neurolinguistische Programmieren und die Spezialübungen wegfallen würden und eine zusätzliche Sprache erworben wäre. Und es gibt auch ganz tolle Erfolge und auch einen großen Bedarf in Österreich. Also Eltern fordern das mittlerweile ein. Und ich glaube, je mehr Eltern das einfordern, desto mehr wird sich das wahrscheinlich auch durchsetzen. Tatsächlich ist aber so, dass eigentlich nicht mehr als 30% der in den Schulen tätigen Pädagoginnen und Pädagogen Gebärdensprache können. Und es gibt auch kein Unterrichtsfach Gebärdensprache, während wir das Unterrichtsfach Deutsch haben, somit wissen, wie Grammatik aufgebaut ist, lange Zeit Aufsätze schreiben, so etwas gibt es überhaupt nicht, auch nicht in bilingualen Klassen. Ja, also da ist man noch so sehr im Entwicklungsrückstand. Ja, das müsste auch didaktisch einmal ausgearbeitet werden.
Ich da vielleicht kurz was einwerfen darf, weil es gerade so gut passt, das Pendant im Blinden- und Sehbehindertenbereich dazu ist, die extrem optische Gestaltung des Unterrichtsmaterials und der Lehrbücher. Also das ist das Problem, mit dem wir auf der anderen Seite konfrontiert sind. Wir versuchen natürlich, die Schulungsunterlagen dann aufzubereiten, direkt bei uns im Haus und umzuarbeiten, so dass eben in Großschrift oder im Breitdruck oder digital verwendet werden können. Das ist zum Beispiel bei einem Sprachbuch also fast unmöglich. Ne? Das basiert so stark auf Bildern und auf Aufgaben, die optisch zu lösen sind, wo man, wenn man das Bild beschreibt, eigentlich schon die Aufgabe löst oder die Lösung verrät. Da gibt es ganz, ganz wenig, wo eigentlich darauf Rücksicht genommen wird, dass halt nicht jeder mit dem optischen Input was anfangen kann. Ne?
Dabei gerade bei Sprachen, das passiert ja nicht mit den Augen, sondern
und
mit dem Reden
Bilder,
und Hören.
Also und wir finden natürlich, dass die Unterrichtsmaterialien mehr visualisiert gehören, aber wahrscheinlich auch mit anderer technologischer Voraussetzung. Ja. Heutzutage kannst du ja 3D arbeiten, ja, damit sieht man die Gebärdensprache auch. Ja. Man kann viel mit Videos arbeiten. Ja. Also man könnte wenn in den Unterrichtsräumen Tablets wären, dann könnte man da ganz tolle Videos aufnehmen auch und unterwiderspielen. Ja. Also ich habe in England Materialien gesehen, die waren ein Traum. Ja. Da konnten Kinder Bücher einscannen und da eine Kamera drauf und konnten sofort ihre eigenen Gebärden mitfilmen dazu und konnten somit auch Geschichten erzählen.
Frau Fuhrmann, mit welchen Problemen sind Sie konfrontiert auf der Uni?
Naja, ich gehe von ganz anderen Voraussetzungen sozusagen aus. Die Kolleginnen, die gerade gesprochen haben, sind beide Projekte, die speziell für behinderte Personen gestaltet sind. An der Uni ist es ja nicht so, nicht? Da ist die Universität, die ist uralt ehrwürdig. Und dann kommen die behinderten Studierenden, sei es jetzt die Gehörlosen oder jede andere Behinderungsform. Und das heißt, das ist eigentlich die Universität diejenige, die da lernen muss. Die da lernen muss, sich auf die behinderten Studierenden einzustellen. Und das ist meine Aufgabe sozusagen, das für die Universität umzusetzen.
Wie steht es mit den Gebäuden? Wie steht es ganz konkret
an
der EU?
Ich kann nur von der TU sprechen. Also wenn ich das so abschätzen kann, kann man sagen, dass an der TU so um die 70%, ist vielleicht schon 80% der Gebäude barrierefrei zugänglich sind. Aber barrierefreie Gebäude und barrierefreie Zugänglichkeit, das ist ja mal eine Grundvoraussetzung. Das heißt, das ist ja einmal überhaupt notwendig, damit Studierende einmal überhaupt rein können. Ja? Wenn sie dann an der Universität selber sind, gibt es dann noch je nach Behinderungsform auch andere Anforderungen, die sie haben. Und die Unterstützung für behinderte Studierende muss nicht immer, aber kann sehr oft auch in die Lehre hineingehen.
Und Sie betreuen ein spezielles Projekt, GESTU, das seit 2 Jahren läuft.
Ja, GESTU, das ist ein Projekt für gehörlose Studierende. GESTU steht für gehörlos erfolgreich studieren an der TU Wien. Das war ein Modellversuch, der 2 Jahre, also 4 Semester gelaufen ist. Ein vom Wissenschaftsministerium finanzierter Modellversuch, wo es darum ging, einmal zu erproben und zu schauen, wie kann barrierefreier Unterricht oder wie kann gleichberechtigter Unterricht für gehörlose Personen an der Universität passieren. Und das haben wir in den letzten 4 Semestern versucht, also mal zu erproben und umzusetzen und haben das einer gewissen Gruppe von gehörlosen Personen, nämlich einer gewissen Anzahl deswegen, weil wir ein begrenztes Budget hatten und um eine Unterstützung auf einem sinnvollen Niveau zu bieten, kann man das dann eben mit einem begrenzten Budget auch nur einer begrenzten Personenzahl zur Verfügung stellen. Und das haben wir in den letzten 4 Jahren gemacht. Im kommenden Wintersemester wird es weiter finanziert und es ist angedacht, im Sommersemester 2013, dass dann an der TU Wien eventuell eine fixe Servicestelle für gehörlose Studierende der Wiener Universitäten oder für den tertiären Bildungsbereich zur Verfügung stehen soll.
Wie viele Personen unterstützen Sie?
Im GESTU-Projekt, meinen Sie jetzt? Das waren im letzten Semester 13.
Wie hoch wäre der Bedarf in Österreich?
Puh, ich glaube, es gibt keine fixen Zahlen. Ich kann da nur so ein bisschen wiederholen, was ich so von VÖGS, von der Vereinigung österreichischer gehörloser Studierender, gehört habe. Es dürften so um die 50 sein.
Was machen dann die Studenten, Studentinnen in Innsbruck? Oder in Graz?
Ja, na gut. Graz, glaube ich, ist noch ganz gut, weil da gibt es ja die Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetscher, zur Gebärdensprachdolmetscherin. Also da gibt es ja ein Studium. Das kann man ja dort in Form eines Studiums absolvieren. Also insofern denke ich, dass es so ist, wenn gehörlose Studierende an einer Grazer Uni sind, dass sie es da relativ leicht haben, weil die Studentinnen und Studenten dieses Studiums wahrscheinlich großes Interesse haben zu dolmetschen und zu üben und daher durchaus was passiert in der Richtung. Von meiner Salzburger Kollegin weiß ich, dass es an der Uni Salzburg eine gehörlose Biologiestudentin gibt, die von der Salzburger Universität unterstützt wird. Die hat einen Assistenten zur Seite, der selber Biologie studiert hat und ÖGS spricht und der begleitet sie im Studium. Aber an der Universität gibt es nicht nur gehörlose Studierende, sondern auch Studierende aller Behinderungsformen.
wo wir eben dann versuchen, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, soweit das in einem gewissen Rahmen möglich ist.
Ressourcen sind immer ein Stichwort, oder?
Ja, Ressourcen sind immer ein Stichwort. Ich würde gerne noch mal kurz zu den Grazer Studierenden der Gebärdensprache was sagen. Und zwar, das stimmt, in Graz kann man Gebärdensprache studieren. Es ist aber ein Zweitfach. Also das heißt, man braucht noch ein Zweitfach. So muss man das sagen. Das heißt, es gibt viele Leute, die gebärdensprachorientiert sind, aber halt nicht für Spanisch oder Englisch oder sonst etwas. Also das heißt, es geht nur, wenn man eine zweite Sprache studiert. Und es gibt sehr, sehr, sehr strenge Richtlinien, ob man dolmetschen darf oder nicht, welche Settings. Ja. Und diese Richtlinien stehen leider im Weg. Ich glaube, oftmals ist es wichtig in der Kommunikation, dass jemand zur Verfügung steht und ein Dolmetscher ist nicht da, dann ist das so etwas wie eine Kommunikationsassistenz. Ja? Das heißt, wir müssen auch ein bisschen mit neuen Bildern denken, da manchmal ist ein Dolmetscher auch gar nicht die richtige Situation. Und wenn ein Dolmetscher jetzt nur 1:1 übersetzt und ein Gehörloser hat aber keine Ahnung von dem Begriff, ja, weil der Bildungshintergrund ein anderer ist, dann braucht es auch eine Erklärung dazu. Das ist aber wiederum im Widerstand mit den Dolmetschern. Ja, da soll ja 1:1 übersetzen. Also da gibt es durchaus auch Fragen, die da immer wieder auftauchen. Und die Dolmetscherinnen, die Studierenden dürfen das eigentlich nicht tun von den Richtlinien. Aber es gibt zumindest Personen, die Gebärdensprache können.
Es ist jemand da, es ist jemand anwesend. Und das, was du gerade gesagt hast, das kann ich nur bestätigen. Also wir wissen jetzt auch vom Gesto-Projekt, dass neben den Dolmetscherinnen und Dolmetschern auch sehr viele andere Dinge notwendig sind. Zum Beispiel Tutorinnen und Tutoren, also Studierende, die für die gehörlosen Personen mitschreiben, weil Gehörlose kann ja nicht mitschreiben, schon allein deswegen, weil er es ja nicht hört. Und auch dann oft fachlich die Studierenden Erklärungen brauchen. Also gerade in den technischen Studium wie Mathematik oder so kann ein kompetenter Tutor oft dann hilfreicher sein als Dolmetscher oder eine Dolmetscherin. Aber generell kann man es jetzt auch nicht sagen. Also grundsätzlich geht es einmal darum, und das versucht das Gesto-Projekt, den gehörlosen Studierenden zu bieten, dass sie einmal die Möglichkeit haben, den Inhalt, das gelehrt wird an der Uni, in ihrer Muttersprache aufzunehmen. Und die Studierenden haben auch in der Möglichkeit, im Seminar selber was zu sagen, wenn ein Dolmetscher da ist oder ein Kommunikationsassistent da ist. Ja? Darum geht es, einfach einmal aktiv am Studium teilnehmen zu können.
Wie ist es mit den Ressourcen?
Genau, die Ressourcen. Allgemein, also ich sage vielleicht einmal ein bisschen was zu Zahlen zu gehörlosen Menschen. Es gibt in Österreich 10.000 gehörlose Menschen und wir haben jetzt 81 Dolmetscherinnen in Österreich. Ich glaube, Schweden ist ungefähr gleich groß wie Österreich und da gibt es die Zahl von über 2.000 Dolmetscherinnen. Also man sieht schon allein, dass die Ressourcen, der Bedarf, wenn wir jetzt alle Bedürfnisse, also wenn jetzt wirklich der Kommunikationsbedarf und der Übersetzungsbedarf gedeckt werden sollte, gäbe es gar nicht genügend Personen, die die Gebärdensprache können derzeit. Also da ist ein unglaublicher Aufbauarbeit notwendig. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es halt manchmal einfach nicht Gebärdensprachdolmetsch, sondern ist es manchmal Kommunikationsunterstützung, manchmal ist es, braucht es einen Mentor, manchmal braucht es einen Tutor. Genau. Also es ist immer etwas Individuelles. Ja, und ich glaube auch, man muss immer genau schauen, wenn man Bildungspläne erstellt, dass man es im Bedürfnis mit den Menschen macht, die etwas lernen wollen. Kann ich noch einen kurzen Ausschwenker machen, noch einmal zu der Institution Universität und was wir tun, weil wir haben eigentlich auch die Erfahrung, egal wohin wir gehen, wenn wir machen immer so Vorbereitungslehrgänge für neue Ausbildungen. Jedes Jahr ist eine neue Ausbildung, ja, letztes Jahr für Pflegehelferinnen und auch für Masseurinnen, während es für blinde Menschen ganz normal ist, Masseur zu werden, ist ein altradiertes Berufsbild. Gehörlose Menschen durften das bis jetzt gar nicht. Ja. Es gibt keine gehörlosen Menschen, die eine Masseurausbildung haben. Jetzt beginnen die ersten. Ja. Aber wir haben ein EU-Projekt gemacht, wo wir gesagt haben, okay, der Gesundheits- und Pflegebereich, das wird jener Bereich sein, der im nächsten Jahrzehnten boomt. Ja. Also darin orientieren wir uns natürlich auch mit unserer Zielgruppe. Es macht ja keinen Sinn, wenn man arbeitsmarktferne Berufe sich annimmt, sondern wir nehmen
ganz uns ein wichtiger
jene,
Aspekt,
die demografisch wahrscheinlich auch benötigt werden. Und haben begonnen, 11 verschiedene Berufsbilder sind in die Berufssparten und Vertretungen hinein und haben immer wieder etwas gehört. Und zwar wunderbar, natürlich ist es wichtig, dass Gehörlose auch im Pflegebereich tätig sind. Aber bei mir im Krankenbereich, im Krankenpflege, können wir uns das nicht vorstellen. Mhm. Wunderbar, natürlich sollen Gehörlose in Lehrpersonen tätig sein, aber Volksschullehrer können sie nicht werden. Ja? Und Kindergärtnerinnen geht nicht, weil sie können ja nicht singen und sie können ja nicht Flöte spielen.
Also, das ist jetzt aber nicht speziell für gehörlose Personen, das wir hören sie bei jeder Behinderungsform. Und es gibt bei jeder Behinderungsform einen Grund, warum eine behinderte Person, die toll ist, aber das auf keinen Fall machen kann. Genau. Also das ist einfach eine österreichische Mentalität.
Das ist die Haltung wunderbar. Dass sie sich darum kümmern, sind wir ein bisschen entbunden von unserer Kinder.
Also es findet jeder immer alles wunderbar und alles ist ganz toll. Nur konkret darf es nicht werden.
Genau, in einer Situation.
Und das ist jetzt nicht auf eine bestimmte Behinderungsform reduziert, sondern das ist allgemein so.
Dabei wäre es oft so ein kleiner Schritt, nur sich einmal darauf einzulassen und es zumindest zu versuchen. Es verlangt ja niemand von uns. Wir wollen unsere Klienten, die wir betreuen, ja nicht niemandem aufzwingen. Eigentlich geht es ja darum, viel mehr zu erkennen, dass da ein Potenzial in diesen Leuten wohnt. Und dass man sie nicht verkaufen muss, das ist eigentlich teilweise eine sehr skurrile Situation. Ab und zu fühle ich mich wie ein Vertreter. Ich preise unsere Teilnehmer oder Absolventen an und irgendwie, das ist immer so eine leicht ablehnende, sehr höflich, aber ablehnende Haltung, bis man manchmal einfach durch eine gewisse Beharrlichkeit vielleicht diesen Schritt schafft, sich jemand einmal darauf einlässt und eigene Erfahrungen damit macht.
Welche Chancen haben blinde oder sehbehinderte Menschen am Arbeitsmarkt?
Ausgezeichnete Frage. Wenn man jetzt die Berichterstattung der letzten Tage ansieht, mit Arbeitslosenquote, vor allem unter den behinderten Menschen, die allein von Juli zu August um fast 15% gestiegen ist, dann erübrigt sich wahrscheinlich jede Antwort. Es ist trotzdem sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube nach wie vor daran, dass zur Qualifikation, also je besser jemand qualifiziert ist, umso höher die Chance. Aber vor allem geht es auch um eine gewisse Form der Persönlichkeitsbildung und auch um das eigene Zutrauen. Wir haben immer wieder Teilnehmer oder Teilnehmerinnen, die schon so lange ohne Arbeit sind oder ohne Erfolgserlebnis, dass wir zwar wissen, wenn wir sie wochenlang bei uns im Kurs beobachten, dass sie sogar einiges können, aber sie selber komplett vergessen haben, dass sie das auch darstellen können.
Können Sie dann auch mit einem Persönlichkeitstraining helfen oder geht das tiefer?
Es ist eigentlich der komplette Aufbau bei uns so angelegt, dass man so kleine Gruppen hat und den Unterricht so gestaltet, dass das immer mitschwingt. Dass es immer darum geht, wieder Mut zu fassen, wieder Vertrauen zu fassen, in die eigenen Fähigkeiten auch eine gewisse Struktur sich zurückzuerarbeiten. Wenn ich langzeitarbeitslos bin, dann ist oft Kurszeiten oder Prüfungszeiten einzuhalten schon eine Herausforderung.
Wie ist es eigentlich auf den Universitäten? Studierende müssen wahrscheinlich schon einmal eine gehörige Portion Selbstvertrauen mitbringen.
Ja, ich denke, dass es in Österreich für behinderte Menschen nach wie vor was Besonderes, ich meine, es hat sich viel geändert in den letzten 15 Jahren, das weiß ich, aber dass eine Matura zu haben immer noch für behinderte Personen so einfach nicht ist. Und wenn man dann an die Uni kommt, wurscht, welche Behinderungsform man jetzt hat, da hat man schon vorher schon ziemlich viel geleistet. Die Studierenden sind auch meistens sehr selbstbewusst, wissen sehr genau, was sie wollen, wissen auch sehr genau, was sie brauchen, also wo ihr Bedarf an Unterstützung liegt und müssen auch im Studium einiges leisten, also was noch zusätzlich zum Studium dazukommt.
Gibt es viele, die das Studium abbrechen?
Ich glaube, die Abbrecherquote ist nicht so groß. Die Leute sind oft langsamer, wenn sie zum Beispiel motorische Behinderungen haben oder so, oder weil es eben Barrieren gibt. Sie sind oft langsam, aber meiner Erfahrung nach ist die Abbrecherquote nicht so groß.
Und dann am Ende, gibt es auch Jobchancen für Absolventen, Absolventinnen?
Das ist unterschiedlich. Also jetzt mache ich ein bisschen Werbung für die Technische Universität Wien. Wenn Sie ein technisches Studium machen, haben Sie auch als behinderte Person sehr, sehr gute Chancen am Arbeitsmarkt.
Aber als Soziologin
dann nimmt man Sie dann auch als behinderte Person ganz gern. Und wenn Sie Publizistik oder Soziologie oder was immer studieren, wo es grundsätzlich schon schwer ist, dass man dann einen Job kriegt, dann ist es wahrscheinlich auch für behinderte Personen schwieriger.
Die Frau Vielnascher hat von den Selbstbewusstseinsproblemen vieler Menschen gesprochen. Wie ist es an Ihrem Institut, Frau Heider?
Also ich würde meinen, ich beginne jetzt wieder beim Bild der Jugendlichen. Sie müssen sich vorstellen, 90% der Gehörlosen wachsen in hörenden Familien auf. Das heißt, sie können nicht mit ihren Eltern in der Regel kommunizieren oder unzureichend, weil nur durch Lippen ablesen. Das heißt, sie haben nicht gelernt, sich auszutauschen über Probleme, über soziale Anliegen, über Streitereien mit Freunden, über Schwierigkeiten in der Schule. Schule über etwas, was sie nicht verstanden haben in der Schule. Die Eltern können oft nicht mit ihren Kindern adäquat kommunizieren. Ja, also wirklich so in eine Differenzierung hinein, sodass man Begrifflichkeiten erwirbt, dass man eine Vorstellung hat von Abstraktionen, sondern bleibt eigentlich sehr stark in der Hier- und Jetzt-Phase. Und dann kommen diese jungen Menschen in die Pubertät. Es ist sehr schwierig, allgemein in der Pubertät eine Auseinandersetzung zu führen. Und die wird dann noch sehr isoliert geführt in der Form, ja, weil Kommunikationsschwierigkeiten herrschen. Das heißt, wir erleben sehr oft isolierte, in sich gekehrte, in Problemlösungsstrategien schwach ausgebildete Personen, hohes Suchtpotenzial, erhöhte Autoaggressivität, Selbstzerstörung, sehr viel Selbstzerstörung. Hier gilt es, durch diese Empowerment-Kurse, die wir jetzt in den ersten 4 Monaten eben eigentlich gar nichts machen, was eigentlich sonst ein Schulungsinstitut macht oder Schule macht, nämlich wirklich so Bewusstsein schaffen für Gruppe, Bewusstsein schaffen, wie kann ich kommunizieren, trommeln, Rhythmus finden, Gleichgewicht finden, ja, auf verschiedenste Art und Weise, also Theater spielen, Ausdruck, Pantomime, all das sind so Maßnahmen, die wir in den ersten 4 Monaten tun, bevor wir überhaupt erst in eine Orientierungsphase hineingehen. Für uns ist es auch wichtig, wir arbeiten mit Role Models, ja, also mehr als ein Drittel unserer Mitarbeitern sind selbst gehörlos und sie lernen hier das erste Mal, gehörlose Vorbilder gab. Ja, es gab keine gehörlose Kindergärtnerin, keine Volksschullehrer, also sie haben nie gehörlose Personen im Beruf gesehen. Und wenn sie dann plötzlich hier gehörlose Vorbilder haben, Trainerinnen, ja, dann entsteht unglaublich viel, dann entsteht ein Bewusstsein, auch ich kann das machen, weil sie ja bisher nur gehört haben, du kannst das nicht, weil du bist gehörlos. Das ist ja eigentlich die Regel, die sie gehört haben. Also insofern ist einfach durch die Mitarbeiterin, durch die Kollegen, durch die Role Models, die in erster Linie Muttersprache, Gebärdensprache oder Erstsprache, Gebärdensprache haben, wo sie auch kommunizieren lernen, entsteht ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Ja? Und mit diesem Selbstbewusstsein, glaube ich, kann man gut aufbauen auf Wissensrückstände, weil die sind einfach da. Wenn man nicht hören kann, heißt das eigentlich, dass man auch mit einem geringeren Wortschatz in die Schule kommt, den man nie wieder aufholen wird. Ein gehörloses Kind kommt ungefähr mit 300 Wörtern in die Schule, ein hörendes Kind mit 2.000 bis 3.000 Wörtern. Das kann man sich vorstellen, da kann man ganz anders Wissen aufbauen, als wie mit einem geringeren Wortschatz. Und das kann man nie wieder ganz aufholen. Wenn diese jetzt nun aus der Schule kommen, haben einen Abschluss, durchaus auch den Hauptschulabschluss, dann ist es der Hauptschulabschluss, aber bitte der Sonderschule. Ja? Das heißt, das ist schon mal ein anderer Lehrplan und kommen mit einem geringeren Wissen, das eigentlich ein Andocken in eine Weiterführung fast unmöglich macht. Deswegen braucht es auch so ein Bindeglied, da braucht es oft Vorbereitungslehrgänge, weil das Ziel ist ja eine Ausbildung, so wie alle anderen auch.
Das ist eigentlich eine sehr gute Beschreibung dieses Spannungsfeldes, in dem wir uns in unserer Arbeit bewegen. Eigentlich sollen wir Menschen qualifizieren für den ersten Arbeitsmarkt. Jetzt wissen wir, wenn man schon sehr gut ausgebildet ist und keinerlei Benachteiligungen mitbringt, ist es immer noch schon schwer heutzutage. Man fühlt sich von vornherein einmal unterqualifiziert. Eigentlich egal, wofür man sich bewirbt, wenn man so eine Stellenanzeige liest. Jetzt muss man das mal kurz umlegen und sich vorstellen, wie sich jemand fühlt, der schon weiß, dass er mit einem scheinbaren, also gesellschaftlich zumindest so gewerteten Nachteil da reinspaziert. Wenn er mal zuerst jemanden überzeugen muss davon, dass er überhaupt ein E-Mail schreiben kann.
Irgendwie waren die letzten Minuten eher bedrückend. Wir müssen trotzdem zu einem Schluss kommen. Man hätte den Eindruck, sie müssten irgendwie in den Kindergärten beginnen.
Finde ich aber auch, ja. Da soll es auch beginnen. Ja. Und ja. Ich bin sehr froh, dass mit Helena Jama eine Kämpferin ist für Gebärdensprache im Parlament, die genau das sagt. Ja. Es muss mit der Frühförderung beginnen und die muss schon bilingual sein, wie zum Beispiel im skandinavischen Sprachraum. Wenn Eltern dort ein gehörloses Kind bekommen, dann heißt es, ihr Kind braucht eine andere Sprache, wir lernen sie mit ihnen. Da lernen die Eltern mit den Kindern gemeinsam und ich glaube, das wäre ein schönes Ziel.
Ich kann dazu also von meiner Seite nur sagen, Zutrauen statt Mitleid. Das ist definitiv das Motto, mit dem wir besser fahren.
Um das jetzt einmal ein bisschen anders zu beenden, weil ich bin selber behindert und ich sehe das natürlich schon ein bisschen anders. Ich sehe es einfach nicht so sehr als Defizit der betroffenen Personen. Ich würde einmal sagen, das Defizit liegt da ganz woanders. Das Defizit liegt nämlich bei den nicht betroffenen Personen. Und ich frage mich, wie weit sind dann auch nicht betroffene Personen dazu verpflichtet, zum Beispiel ein Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und zu sagen, heutzutage mit den Möglichkeiten, die wir haben, ist ein E-Mail-Schreiben für eine blinde Person was völlig Normales. Ja? Da muss man sich auch da fragen. Da liegen nämlich die Defizite. Behinderte Menschen sind meistens sehr intelligent, weil sie müssen schon ganz andere Grundvoraussetzungen haben, damit sie überhaupt so weit kommen, dass diese üblichen Techniken, die halt so für nicht behinderte Personen normal sind, sie nicht so beherrschen wie vielleicht nicht behinderte, das ist nicht ihr Defizit. Das ist das Defizit der Gesellschaft. Arm ist eine Gesellschaft, die noch nicht kapiert hat, dass es mehrere, weiß ich nicht, wie viele Milliarden Menschen es jetzt schon auf der Welt gibt, dass diese Menschen unterschiedlich sind und dass eine Welt so gestaltet sein muss, dass alle in ihr Platz haben, dass das System es ist, das sich anpassen muss und nicht der Einzelne oder die Einzelne.
Okay, ja? Mit diesem kämpferischen Unterton schließen wir jetzt die Diskussion. Ich bedanke mich bei meinen Gästen und beim Techniker Gerald Palli. Das war Freak Radio.